Schön, dass du da bist. Ich habe mir gedacht, das Thema Himmel ist für uns so wichtig, dass ich gerne euch heute mit dem Predigtskript bedienen wollte. Ich möchte gerne, dass ihr heute mitmacht, dass ihr heute dabei seid, weil das ist nicht irgendwas, wo man sagen kann, das könnte man überhören, sondern das ist etwas Entscheidendes in unserem Leben. Und ich möchte, dass wir heute durch diesen Skript gehen, durch diese Predigt gehen. Und falls du einen Stift dabei hast, kannst du gerne nachher ausfüllen, diese einzelnen fehlenden Worte, damit wirst du dir das vielleicht etwas besser merken. Ja? Und wenn du zu Hause bist, dann kannst du auch nachlesen, die einzelnen Bibelstellen, die stehen heute auch alle drauf. Wir wollen maximale Effizienz, Effektivität aus der ganzen Sache herausholen, ihr Lieben. Und wisst ihr, ich habe seit einigen Wochen, bewegt der Herr mein Herz, über dieses Thema zu sprechen. Vor 2 Wochen war ich auf einer Beerdigung und ein Bruder, den man lange Zeit kannte, ist heimgegangen. Und in diesem Zusammenhang kamen und mehr Gedanken einfach über das Thema der Himmel. Und es ist ja so, dass das Thema Himmel oder die Ewigkeit ist vielleicht nicht gerade so unser Lieblingsthema. Wer unterhält sich schon gerne darüber, was ist mit mir nach dem Tod? Ja? Also man redet doch gerne über das Leben hier, über das, was uns alles beschäftigt. Aber wer redet von uns freiwillig, wenn ich sterbe, ja, dann ist dies und jenes und so weiter. Ja? Es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es so passieren wird, dass wir mal sterben werden, liegt bei 100%. Ja? Also das ist ein Thema, das 100%ig wichtig ist für uns alle. Aber trotzdem, viele Menschen, die nehmen das heute nicht als wichtig. Ja? Ich habe mal so eine Statistik gehört und in dieser Statistik ging darum, man hat im Radio, also ein bestimmter Sender, der hat eine Umfrage gemacht, was ist der beste Song, das beste Lied überhaupt, was es überhaupt seit Zeiten gab, stimmt doch mal ab. Und da gab es wohl 1000 Lieder, wo man abstimmen konnte und man hat mehrere Tage abgestimmt, was ist das beste Lied aller Zeiten. Und als man die Auswertung gemacht hat, war das beste Lied aller Zeiten, es war ein Lied von einer Band, AC/DC, ja, und das ist das Lied Highway to Hell, ja, also die Autobahn in die Hölle, ja, also die Menschen entschieden sich alle, das war wohl das beste Lied. Oder man hat eine Umfrage gemacht und geschaut, was ist für eine Person oder was ist die meistgenommene oder meist vorgekommene Person in den Filmen? Gott stand ziemlich weit oben, Jesus stand ziemlich weit oben, aber auf dem ersten Platz, wer stand da? Der Teufel. Ja, die Menschen nehmen das, wenn man es so nimmt, mit der Ewigkeit und mit Gott und Teufel und der Hölle nicht so ernst. Wir leben in einer Zeit, wo das eher vielleicht als Märchen, als einfach etwas Ausgedachtes gedacht wird und deswegen die Menschen sagen, viele sagen heute, mein Leben auf dieser Erde, wenn es vorbei ist, ist es mit allem vorbei. Und deswegen, genieß dein Leben, du lebst nur einmal, mach das Beste draus, versuche richtig schön zu leben und das war's auch. Wir waren vor Jahren in einem Haus, in den Ferien und wir haben, das habe ich schon mal in der Predigt mal erzählt, dass das Haus gehörte wohl so einem Humanisten und er war so ziemlich gegen alles, was Himmel und Hölle ist und er hatte so Sprüche, lieber Höllenspaß als Langweile in dem Himmel, ja. So, das war so seine Motivation und er hatte verschiedene CDs, da waren irgendwelche Reden drauf von den Leuten, von den Humanisten und das hat mich damals sehr erschrocken, wie man so oberflächlich über dieses Thema reden kann. Und heute möchte ich mit euch aber auf das Thema Himmel eingehen. Was bedeutet heute für uns Himmel? Und wir wollen über Ewigkeit reden, was in der Zukunft ist. Vielleicht kommt das für den einen oder den anderen ziemlich als Beerdigungsthema vor, ja. Sowas spricht man eigentlich auf der Beerdigung, ja, über den Himmel. Man spricht doch nicht, wenn man mitten im Leben steht, über die Ewigkeit. Aber wir wollen das heute machen und die erste Bibelstelle, die wir auf dem Skript haben, ist, die uns eine sehr, sehr was Klares ausdrückt, ist, wir wissen, wenn unser irdischer Leib, der ist ja vergänglich und gleicht einem Zelt, dass er eines Tages abgebrochen wird, dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung oder ein Haus, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit. Also, Apostel Paulus sagt, wir wissen das. Weißt du das? Ja? Für ihn war das selbstverständlich, war ganz klar. Wir wissen, wenn es hier einmal vorbei ist, dann haben wir ein himmlisches Zuhause. Und die erste Frage, die wir stellen uns, was ist der Himmel? Und dieser Punkt, den ihr ausfüllen könnt, ist, der Himmel ist ein realer Ort, kein Traumland. Was denkst du dir, wenn du so an den Himmel denkst? Irgendwie an so eine schwebende Geschichte, wo man nicht ganz genau weiß, was da ist. Irgendwie so ein Daseinszustand, eine gewisse Unsicherheit. Himmel ist ein realer Ort, ein physischer Ort. Und das ist keine Fantasie. Es ist nicht einfach nur etwas, eine Metapher oder eine Geschichte. Weil, warum sage ich so? Dass selbst wir als Christen oft im Leben so mit Thema Himmel irgendwie etwas Unbestimmtes uns vorstellen. Und wir wollen gleich als erstes einfach auf das Wort Gottes kommen. Wir werden heute viele Bibelstellen gemeinsam lesen, damit dein Glaube einfach alle Lügen des Teufels, alle Lügen der Gesellschaft, damit das einfach rausgeweht wird und du eine Basis bekommst über den Himmel. Weil ich bin mir sicher, dass zum Schluss der heutigen Predigt, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wirst du begeistert sein von dem Himmel. Weil da ist etwas, was Gott vorbereitet hat und wir haben einen guten Gott. Amen? Ihr Lieben, und das wollen wir gemeinsam entdecken. Lass uns mal jetzt auf den Johannes, den 14. Kapitel gehen, den 2. bis den 3. Vers. Jesus sagt, es gibt viele Wohnungen im Hause meines Vaters und ich gehe voraus. Wisst ihr das? Wenn wir über Himmel sprechen, dann haben wir ja, es gibt so Menschen, so wenn man auf der Arbeit spricht oder Menschen, die nicht dran glauben und sagen, ja, da ist ja noch keiner zurückgekehrt. So sicher wissen wir es ja nicht, dass es sowas gibt. Und hier möchte ich mit diesem ersten schon mal Satz, möchte ich das widerlegen. Ja, von den Menschen ist noch keiner von dem Himmel zurückgekehrt. Es gibt verschiedene Geschichten, YouTube ist voll davon, ja, wer im Himmel gewesen ist, aber das ist für uns alles so ein bisschen zweifelhaft. Aber was uns die Sicherheit gibt, ist Jesus. Jesus kam vom Himmel auf die Erde. Ja? Und er brachte uns ganz klare Hinweise und er sagt, ich gehe euch voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr Lieben, wenn es den Himmel nicht geben würde, dann wäre Jesus der größte Lügner auf der ganzen Welt. Aber Gott sei Dank, Jesus ist nicht der Lügner, sondern Jesus ist der, der die Wahrheit gesagt hat. Es gibt den Himmel und er sagt, ich will, dass ihr mit mir dort seid. Und er sagt auch hier, es gibt ein himmlisches Zuhause. Es gibt da ein Haus. Es gibt etwas Reelles, etwas Physisches. Es ist etwas da, was auf uns wartet. Warum möchte der himmlische Vater, dass wir bei ihm sind? Warum ist nicht so, dass er einfach uns mal die 100 Jahre auf der Erde leben lässt und dann vorbei? Ja? Weil er uns so sehr liebt und er ist wie ein Vater, der möchte eines Tages alle bei sich zu Hause haben. Deswegen sagt Jesus, ihr werdet bei mir sein. Das nächste ist, was wir sehen, was ist der Himmel? Der Himmel ist ein dauerhafter Ort, der ewig bleibt. Das ist der zweite Punkt. Ein dauerhafter Ort, der ewig bleibt. Wenn du mitschreibst, kannst du gerne das mit eintragen. Und da lesen wir dazu aus dem 2. Korinther nochmal diesen Vers, was ich schon gelesen habe, aber hier explizit auf diesen Punkt bezogen. Wir werden ein Haus im Himmel haben, der ewig bestehen bleibt. Ja, hier vielleicht eine kleine Anmerkung. Wir tun sehr viel für ein Haus hier auf der Erde, als wenn es ewig bestehen bleibt. Im Vergleich zu dem himmlischen Haus ist es oft viel mehr. Wir machen uns oft viel mehr Sorgen um dieses irdische Zuhause. Ja? Und hier heißt es, wir haben ein Haus im Himmel, der ewig bleibt. Nicht ein Haus, das wegen Sanierungsarbeiten oder weil wegen Unsicherheit wieder abgerissen werden muss, weil es zeitlich ist. Nein, weil es ewig ist, Es bleibt ewig bestehen. Und das ist das Wunderbare. Wir haben ein Haus im Himmel, der Ewigkeit hat. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal so ein Gefühl erlebt, dieser Unbeständigkeit dieser Welt. Manche müssen viel umziehen, ja, immer wieder Veränderungen. Und man möchte doch irgendwann mal einkommen an einen Punkt, wo es bleibt. Und es bleibt gut. Und der dritte Punkt, was ist der Himmel? Der Himmel ist ein vorbehaltener Ort für Gottes Familie. Was bedeutet das? Es bedeutet, der vorbehaltene Ort bedeutet, dass nicht einfach jeder in den Himmel kommt, sondern in den Himmel kommen nur die Kinder Gottes. Es ist Gottes Haus und Gott entscheidet, wer in den Himmel kommt. Ja? Und es ist aber so, dass Gott uns die Wahl gegeben hat, in diesem Leben zu entscheiden, wo wir hinkommen. Gott hat Bedingungen gestellt und hat gesagt, wenn du auf meine Bedingungen eingehen wirst, wirst du bei mir sein. Wisst ihr, und der Himmel ist auch ein vollkommener Ort. Ein Ort, der vollkommen ist, und wir werden später auch noch einige Punkte darüber sprechen kommen. Und damit man da reinkommt, braucht es einen bestimmten Plan. Wir müssen etwas erfüllen. Es sind voraus, Bedingungen zu erfüllen. In Offenbarung 21, 27 lesen wir, nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Wer im Lebensbuch des Lammes steht. Das Überlebensbuch lesen wir immer wieder in der Schrift und wir lesen immer wieder über das Lamm. Das ist Jesus. Es wird immer wieder erwähnt in der Schrift und Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Das heißt, der Plan in die Ewigkeit, in den Himmel, ist nur durch Jesus möglich. Wir sehen daraus, dass der Mensch, er muss vorher registriert sein, wenn er später da ankommen möchte. Er muss vorher eingetragen sein als Teilhaber dieses himmlischen Hauses, damit er da ankommt in diesem himmlischen Haus. Und da ist natürlich die Frage und auch Missverständnis, wie kann jemand, der auf der Erde ein Leben lebt ohne Gott, gerne sich selbst der Herr ist seines Lebens, selbstbestimmend leben möchte und Gott für ihn keine Rolle spielt, wenn er einmal sterben wird, wollen, für immer mit Gott zu sein. Ja, das ist ja so ein Gedanke. Zeig mir eine Person, die in dieser Welt sagt, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Oder ich will mein Leben selbst führen. Ich möchte selbst mein Gott, mein Herr sein. Ich möchte nicht irgendwelche Bedienungen, irgendwelche Gebote erfüllen, irgendwas machen, irgendwas tun und Kirche gehen und dies und das. Ich schlafe mich gerne aus und so weiter und so fort. Der dann, wenn er gestorben ist, sagt, aber ich möchte jetzt in den Himmel. Aber wenn wir heute in die Stadt rausgehen und die Leute fragen, was meinst du, wenn es Himmel und Hölle geben würde, wo würdest du hinkommen? Was werden die meisten uns antworten? In den Himmel. Warum? Weil ich bin ein guter Mensch. Ja, ich habe den Himmel verdient. So, und hier ist gerade auch so ein Konflikt im Verstehen. Gott erlaubt jedem Menschen seine Meinung zu haben und sein eigenes Leben zu führen. Aber jeder Mensch entscheidet zum Schluss, geht er in den Himmel oder in die Hölle. Es gibt so Aussagen, auch von Christen habe ich gehört, wie kann Gott so hart sein, wenn Gott ist die Liebe ist, ja? Wenn Gott ist die Liebe, wie kann er so hart sein, Menschen in die Hölle zu schicken? Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Das ist doch echt hart. Gott ist doch die Liebe. Das geht nicht. Das ist ein Konflikt in unserem Verständnis. Und wir denken uns, nein, es gibt bestimmt keine Hölle. Und daraus sind bereits verschiedene Religionen entstanden. Und diese Religion, diese Glauben, da ist Abwesenheit der Hölle in ihrem Glauben. Sie sagen, nein, Gott kann nicht eine Hölle haben. Wir werden alle in den Himmel kommen. Aber so sieht es nicht aus. Gott hat jedem die Möglichkeit gegeben, sich zu entscheiden. Und Gott schickt niemanden in die Hölle, ihr Lieben. Das dürfen wir uns sicher sein. Sondern der Mensch entscheidet, wo er hingeht. Der Mensch bekommt eine Chance, das ist wie ein Testfahrt, das ist wie ein Vorspiel, das ist wie eine Vorauszeit. Er bekommt eine Zeit, wo er Entscheidungen trifft. Und Gott gibt immer wieder eine Chance den Menschen. Und die Bibel sagt 1, 2, 3. Das heißt, Gott kommt immer wieder in unser Leben und gibt uns eine Möglichkeit zu entscheiden und sagen, wo möchtest du deine Ewigkeit verbringen? Und wir sagen dann, da oder da. Und dann ist das so, dass es im Grunde nur zwei Türen gibt. Ja? Als wir in China waren, und mit Menschen versucht haben, über Jesus zu sprechen, war das sehr interessant zu erfahren, dass sie noch nie was von Jesus gehört haben. So, und jetzt versuch mal, das Evangelium zu predigen, jemanden, der noch nie was von Jesus gehört hat, der noch nie was von Gott gehört hat, der weiß gar nichts damit anzufangen. Du kannst ihm Bibelstellen zitieren, so viel du willst, er hat ja gar keinen Bezug. Und da war der Weg der Verkündigung des Evangeliums so, dass wir gesagt haben, weißt du was, stell dir vor, diese Tür ist die Tür der Ewigkeit, die in den Himmel führt. Diese zweite Tür, das ist die Tür, sie führt ins Verderben, sie führt in die Hölle. Wenn der Mensch stirbt, ist es mit seinem Leben nicht vorbei. Und die, dass er wieder als Kuh oder als ein, weiß ich nicht, was sonst für ein Tier, ja, auf die Welt kommt, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Weil die Chinesen, die glauben sowas, ja. Und dann sagen wir, aber du entscheidest auf dieser Erde, wenn du Jesus, den Gottessohn, annimmst und ihn zu deinem Herrn machst, weil Jesus ist für dich gestorben, kannst du dein Endziel verändern. Du musst nicht in die Hölle, du darfst auch in den Himmel sein. Und dann haben sie gesagt, wow, jetzt verstehe ich das. Das ist interessant. Und Gottes Geist kam mit Erkenntnis und die Leute, als sie diese Botschaft gehört haben, fingen oft an zu weinen. Sie haben gesagt, ich möchte in den Himmel kommen, ich möchte nicht ewig in der Höhle. So, und dann hat man denen mehr erzählt und irgendwann haben sie sich entschieden und gesagt, ich möchte Jesus einladen in mein Leben, weil sie Jesus kennengelernt haben. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, das ist Gnade. Das ist Gnade. Wenn du lebst in einer Stadt, wo Millionen von Menschen sind und keiner kennt Jesus, aber Jesus hat sich dir offenbart. Und so sind wir auch heute. Das ist Gnade. Wenn du Jesus heute kennst, ihm nachfolgst, wenn du in deinem Herzen Sicherheit hast, dass du Kind Gottes bist, das ist Gnade. Preis dem Herrn. Das ist nicht selbstverständlich. Und Jesus ergibt einen Tipp den Menschen und er sagt, es gibt diese zwei Wege. Und er sagt in Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte. Es gibt zwei Wege. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Also der Weg ins Himmel ist oft nicht der attraktive Weg, ja? Scheint so von der Seite. Gerade wenn du auf dem breiten Weg unterwegs bist, ist der Weg zum Himmel erstmal nicht attraktiv. Er ist nicht interessant. Aber wenn wir einmal drauf sind, ihr Lieben, dann scheint mir der Weg nicht mehr schmal zu sein, sondern der Weg ist erfüllt mit Gottes Gegenwart und Freude, preis dem Herrn. Wenn wir einmal den Weg durchs Kreuz genommen haben und sagen, Jesus, ich lege alle meine Schuld, alle meine Last ab, dann fängst du einen Weg zu gehen der Freude in dem Herrn. Weil als Jesus kam, er sagte, denn das Reich Gottes ist Friede, Freude und die Gerechtigkeit in dem Herrn. Das heißt, jeder, der Jesus nicht kennt, er hat keinen Frieden, keinen wahren Frieden, keine Freude und er lebt in Ungerechtigkeit. Er hat ständig ein inneres Konflikt. Und Jesus lädt ein, uns auf diesen Weg zu gehen, wo er sagt, das ist die Pforte, sie ist schmal, du musst da durchgehen, du musst eine Entscheidung treffen. Und das wollen viele Menschen heute nicht. Sie wollen nicht Entscheidungen treffen. Also, was haben wir gelernt? Wie ist der Himmel? Der Himmel ist ein realer Ort, ihr Lieben. Einfach für uns, für deine Gedanken, für deinen Kopf. Es ist ein physischer, realer Ort. Wir lesen auch viel über die Stadt, über das Haus und so weiter. Zweites war, der Himmel ist ein dauerhafter Ort. Der Ort der Ewigkeit. Und das dritte ist, es ist vorbehalten für die Familie Gottes. Gott möchte eines Tages seine Familie um sich haben. Seine Kinder, die ihn lieben, die ihn so gerne nachfolgen, die ihm durch Schwierigkeiten gegangen sind. Er will Ewigkeit mit diesen Menschen verbringen, die wirklich treu sind, die wirklich mit ihm sein wollen. Die nächste Frage, was wir uns stellen, ist, was ist im Himmel anders als auf der Erde? Und hier kommt eine wunderbare Bibelstelle, die hat mein Leben lang mich immer wieder sehr, sehr, sehr ermutigt. In dieser Bibelstelle heißt es, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Preis dem Herrn. Stell dir einfach vor, so. Stell dir einfach vor, das Schönste, was du in deinem Leben erlebt hast. Das Beste, was du, beste Erfahrung, die du gemacht hast. Vielleicht das Leckerste, was du jemals mal gegessen hast, ja? Stell dir mal einfach vor. So, gleich geht's weiter. Okay, danke schön. Und dann im nächsten Moment, der Himmel und das, was Gott für dich vorbereitet hat, ist größer. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch überhaupt vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ihr Lieben, da dürfen wir entspannen. Da dürfen wir manchmal loslassen. Manchmal sind wir so perfektionistisch, wir wollen manchmal so viel erreichen. Und Gott toppt alles. Was er für dich vorbereitet hat, das toppt alles. Das ist besser wie alles andere. Ja, die Frage ist, wie stellst du dir denn den Himmel vor? So als wir noch Jugendliche waren, haben wir uns mal mit anderen getroffen. Und der eine, der mochte so richtig Wassermelonen und er sagte, ich stelle mir den Himmel so vor. Da sind die Wassermelonen so groß wie das Haus, ja? Und ich kann sie essen, ja? So, der andere sagt, der Himmel, da isst du den Pommes, ja, mit Mayo und da sind keine Kalorien drin, ja? Nur gesund, ja? So, das heißt, jeder versucht sich in seinem Rahmen vorzustellen, wie ist denn der Himmel? Wie ist denn der Himmel für dich? Was denkst du? Ihr Lieben, wisst ihr, dass der Grund, warum viele Menschen nicht so richtig in den Himmel wollen, in unserer Gesellschaft, auch viele Christen, die können nicht so ganz direkt was mit dem Himmel anfangen, ist, weil sie falsche Vorstellungen im Kopf haben. Weil die Welt, die Filmindustrie, die Bücher, die Bilder, die wir so sehen, sie haben uns irgendwie so einen Himmel aufgemalt im Kopf. Und viele, wenn sie an den Himmel denken, dann sehen sie nur einen Ort, der komplett zum Beispiel erstmal weiß ist, ja? Sind alle in weiß angezogen, alles ist drumherum weiß. Die Menschen, die gehen ja irgendwie durch die Wolken, durch diesen Dunst durch und sie sind ja irgendwie so, der andere sitzt auf einer Wolke und spielt immer nur noch Harfe und denkt sich, der eine oder andere, du, da bleibe ich lieber auf der Erde, ja? Hier ist wenigstens, gibt's einen schönen Sonnenuntergang, ja? Und die tolle Natur und die Berge und die Flüsse und die Meeresbrandung. Das ist so wunderbar. Und in so einem sterilen Ort zu sein, alles nur in weiß und irgendwie total nicht mein Geschmack, ja? So, und ihr Lieben, das ist alles, was wir so gesehen und gehört haben, das ist alles falsch. Das ist nicht biblisch, das ist menschlich. Jemand hat sich da was dazu ausgedacht, man hat hier und da was genommen. Dann gibt's auch so Bilder, wir haben alle so Flügel und wir fliegen da rum, schwirren da irgendwie in so einer endlosen Geschichte rum und nichts Klares, nichts Konkretes, ja. Und ich persönlich glaube auch nicht daran, dass es so ist. Weil wenn wir anschauen, wie Gott die Erde geschaffen hat, ich denke mal, viele von uns sind gerne am Reisen, ja, sind gerne im Urlaub, erleben gerne das Meer, die Berge, sie erleben gerne so einen Sonnenuntergang, ja, kann richtig schöne Fotos beimachen, ja, zum Beispiel. So, das heißt, man erlebt Momente, wo man sagt, das ist toll, ich bin so gerne hier. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so erlebt habt, wenn man so durch die Berge vielleicht in den Urlaub gefahren ist oder in den Bergen Urlaub gemacht hat, wo man so einfach abends oder morgens rauskommt und sagt, Herr, wie herrlich bist du. Da entsteht so ein Dank in unserem Herzen. Und die Schrift sagt uns, wenn wir sehen die ganze Schöpfung Gottes, dann sehen wir darin den Schöpfer. Und für mich ist der Himmel auf jeden Fall farbenfroh. Gott hat so viele Farben geschaffen. So viel unterschiedlich, alles individuell. Und Gott hat den Himmel bestimmt viel schöner noch geschaffen und in Vollkommenheit im Vergleich zu der Erde. Und deswegen, wenn wir einmal da sein werden, dann bin ich mir sicher, dass wir aus dem Staunen gar nicht herauskommen werden. Wir werden ständig nur noch sagen, 24 Stunden am Tag, heilig, heilig ist der Herr. Wie wunderbar bist du der Schöpfer, der das alles so wunderbar gemacht hat. Und ich bin gerne dein Sohn, ich bin gerne deine Tochter. Danke, dass ich einen Teil an dir habe. Danke, dass ich für Ewigkeit das genießen kann. Ja, selbst hier auf dieser Erde auch so ein Urlaub, der geht ja irgendwann uns ja zu viel, ne? Einer ist nach einer Woche schon satt vom Urlaub, der andere nach 2 Wochen, der dritte vielleicht nach 3 Wochen erst. Aber irgendwann wollen wir nach Hause. Und wir werden da zu Hause sein, preis dem Herrn. Wir werden nach Hause ankommen. Ich kann euch nicht erklären detailliert, obwohl wir viele Beispielbilder in Offenbarung sehen, wie es sein könnte im Himmel. Aber ich kann euch auf jeden Fall eine Bibelstelle oder 2 Bibelstellen gleich vorschlagen, wo wir sehen werden, wie wird es im Himmel nicht sein? Und wenn wir wissen, was es da nicht geben wird, werden wir verstehen, was es da geben wird, ihr Lieben. Lass uns gemeinsam anschauen, was der Johannes, einer der Aposteln von Jesus Christus, als er älter geworden ist, hat er eine Offenbarung bekommen. Eine Offenbarung über die Ewigkeit, über den Himmel. Und er verrät uns einige Punkte in Offenbarung 21, da sind die Verse von 22 bis 27. Die habe ich so ein bisschen gekürzt, damit wir mehr so auf das Wesentliche eingehen. Offenbarung 21, 22 bis 27. Da heißt es, nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Warum? Weil Gott überall ist. An jeder Stelle, wo du bist, du brauchst nicht in die Kirche zu gehen. Da freuen sich schon gleich ein paar. Nein, Spaß. Gott ist überall. Gott ist überall. Wo du bist mit ihm in Gemeinschaft. Du bist mittendrin in seiner Gegenwart. Du bist einfach immer angeschlossen geistlich. Ja? Du musst dich nicht konzentrieren. Du bist da, weil dieser Tempel braucht nicht mehr da zu sein, weil Gott einfach überall in seiner hundertprozentigen Präsenz ist. Preist dem Herrn, wie wunderbar ist das? Ihr Lieben, weiter heißt es hier, und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt. Hier brauchen wir die Sonne und ich weiß nicht, ich mag die Sonne. Ja, ich schreibe das ein bisschen auf meine Kindheit zurück, in Usbekistan geboren, wir haben da von Mai bis Oktober pure Sonne gehabt. Ja, das war für uns die ganzen Monate, wir haben nur Sonne, 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 Sonne und wir haben das richtig genossen. Ja, das heißt, du brauchst nicht viel Kleidung, ne? Du ziehst durch die Zeit. Ja, das ist ziemlich einfaches Leben. Und ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwie ein Sonnenstrahl durchs Fenster kommt, selbst bei mir ins Büro, ich genieße das. Da heißt es, da braucht es noch nicht mal die Sonne sein, weil da ist etwas Besseres. Da ist die Herrlichkeit Gottes pur und sie erleuchtet alles. Und ich frage mich schon jetzt, was wird das für ein Licht sein? Wie wunderbar wird es sein, wenn wir in seiner Herrlichkeit sind? Sie erleuchtet alles. Wir brauchen keine externe Lichtquelle, sondern Gott selber wird das Licht sein. Weiter lesen wir, dass ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und das zeigt uns, die Tore müssen nicht verschlossen werden. Stell dir noch mal einfach für einen Moment vor, du schließt nichts mehr ab. Du schließt nicht mehr dein Fahrrad ab, du schließt nicht mehr dein Auto ab, deine Haustür hat noch nicht mal ein Schloss. Ja? Du hast Ruhe und Frieden. Du brauchst keine Angst zu haben, dass dir etwas gestohlen wird. Die Tore werden nicht geschlossen oder mit anderen Worten verschlossen. Was wäre das für uns heute, für eine entspannte Situation, wo du nicht ständig sitzen musst und denken musst, habe ich mein Auto abgeschlossen oder nicht? Habe ich jetzt zu Hause meine Wohnungstür abgeschlossen? Habe ich da wirklich zugemacht? Oder ja, brauche ich jetzt die Dreifachverriegelung oder die Sechsfachverriegelung? Was brauche ich jetzt, um Sicherheit zu haben? Ja? Fällt weg, die Türen bleiben und es gibt da keine Nacht. Keine Nacht bedeutet auch für uns, wir werden nicht die Müdigkeit haben, die wir heute erleben. Wir werden nicht müde sein müssen oder schlafen gehen müssen, weil wir müde sind, weil wir wieder uns erholen müssen für den nächsten Tag. Nein, wir werden in einem Zustand sein, wo du immer fit bist, wo du immer dich gesund fühlst, wo du dich immer wohlfühlst. Ja? Und dann weiter heißt es, und nichts Unreines wird hineinkommen. Und Unreines ist ein sehr breiter Begriff, aber für uns ist klar, wie viel Unreines wir auf dieser Welt haben. Stefan hat erzählt vom Handygebrauch, ja, wenn da 3 Stunden am Tag du dein Handy in der Hand hältst und überall unterwegs bist, dann frag dich mal nach 3 Stunden, wie viel Unreines war da, ne? Wie viel Unreines ist in dein Kopf gekommen? Wie viel Unreines ist dein Herz gekommen? Wir erleben, dass wir heute überall, wo wir unterwegs sind, viele Dinge sind unrein heute, ja? Und da heißt es, nichts Unreines. Das ist der eine Moment. Und jetzt komme ich für alle diejenigen, die diese Sauberkeit mögen, ja? Die nicht gerne mögen, dass da zentimeterweise Staub liegt bei dir zu Hause, sondern du bist immer am Putzen, du bist immer am Aufpassen, dass alles sauber ist. Das ist ja die Hoffnung auch für dich und für mich. Nichts Unreines. Sauberkeit pur. Du hast im Himmel eine Zeit, wo du sagst, du musst nicht am Tage Wäsche waschen und so weiter und so fort. Das Ganze fällt weg. Sauberkeit. Das ist Göttlichkeit. Ihr Lieben, wie wunderbar ist das? Und kein Gräuel wird sein. Gräuel ist eine Unanständigkeit, unanständige Dinge, wo man sagt, das ist unanständig, mach das nicht. Oder das ist unanständig, guck da nicht hin. Aber Gräuel wird auch an anderen Stellen übersetzt, dass er auch kein Scham wird sein. Ihr Lieben, stellt euch auch da mal vor, wenn du kein Schamgefühl mehr hast, wo du jetzt, ich spreche da in positivem Sinne, wo du kein Schamgefühl oder keine Minderwertigkeit gefühlt hast. Wenn du in einer Gesellschaft bist und die nicht ständig denken muss, oh, ich bin ja nicht so gut und ich bin dies und du hast schlechte Gewissen und du hast ständig irgendwas nicht erreicht im Leben und du hast die ganze Zeit so ein Gefühl der Nichtwürdigkeit. Denn Himmel wird kein Scham sein. Es wird eine Atmosphäre der Liebe des Vaters sein, die dich komplett umgibt, zu 100%. 100% Annahme. 100% frei von jeglichen klagenden Gedanken. Preist dem Herrn. Ihr Lieben, wenn jemand mit mir glaubt, sag mal wenigstens kleines Amen. Ja? Dankeschön, ihr seid super. Wir gehen weiter. Und keine Lüge. Heute ist er so, ja, der hat mir das und das erzählt. Ja, glaubst du ihm das? Ja, weiß ich nicht. Der kann dir noch viel erzählen, ja. Im Himmel gibt es keine Lüge. Im Himmel, wenn du dich unterhältst mit jemandem, dann ist es 100% Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und Jesus ist zu 100% im Himmel da. Seine Art ist zu 100% da. 100% Wahrheit. Und das Letzte, da wiederholen wir uns ein bisschen, da werden die sein, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Wir wissen, dass alle Menschen auf dieser Erde sind die Schöpfung Gottes. Wir wissen, dass Gott auch alle liebt. Aber nicht alle sind Kinder Gottes. Deswegen ist wichtig, wenn du in deinem Moment, wenn du in deinem Leben hineinschaust und du hast keinen Moment, wo du denkst, da bin ich Kind Gottes geworden. Da ist in meinem Leben was passiert. Weil man sagt, man kann nicht hineinwachsen in den Glauben. Man kann nicht einfach so als christliche Familie aufgewachsen und ich gehöre dazu und so weiter und so fort. Nein, in deinem Leben muss ein Moment sein, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast und du musst die Veränderung in deinem Leben wahrgenommen haben. Ja, manche sagen, ich kann mich an das Datum nicht mehr genau erinnern. Auch ich kann mich an das Datum nicht genau erinnern. Kann sein, dass ich es ausgemacht habe, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo gedrückt, war alles aus. An das Datum nicht mehr genau erinnern. Ja, das ist genauso wie bei der Hochzeit, ja, bei dem Hochzeitstag. Einige fragt man, bist du verheiratet? Na klar. Wann? Kann mich an das Datum nicht mehr erinnern, ja. Es ist vielleicht nicht so schlimm, dass du dich nicht an das Datum erinnern kannst. Wenn du dich immer noch an das Ereignis erinnern kannst, ist wichtiger, ja. Wenn du immer noch weißt, stimmt, da war es so, ja. Meine Frau war in weiß und ich war in schwarz oder so, ich weiß es nicht, ja. Aber du kannst dich erinnern. Also das genauso ist mit Errettung und Wiedergeburt. Du musst dich an diesen Moment erinnern. Da habe ich Jesus begegnet und Jesus ist in mein Leben gekommen und mein Leben hat eine Wendung genommen und auf einmal hatte ich ganz neue Ziele und auf einmal hatte ich ganz neue Dinge in meinem Leben und das Alte war nicht mehr so wichtig und ich brannte in meinem Herzen. Ihr Lieben, deswegen, wenn du das nicht hast, dann ist heute auch deine Chance, egal wie alt du bist, dass du die Entscheidung für Jesus fällst, damit dein Name im Buch des Lebens eingetragen wird. Und weiter im Offenbarung 21,4 lesen wir, er wird ihnen alle Tränen abwischen, ihr Lieben. Ich denke mal, wir haben immer wieder Momente in unserem Leben, wo wir Tränen vergießen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer, kein Weinen und kein Schmerzen. Was einmal war, ist für immer vorbei. Preist dem Herrn. Ihr Lieben, wenn du an den Himmel denkst, dann denke daran, dass die Zeit der Traurigkeit, die Zeit des Todes, die Zeit des Verlustes, die Zeit des Weinens, die Zeit der Schmerzen, vielleicht hast du heute, jetzt, chronische Schmerzen. Vielleicht gehst du durch dein Leben und immer wieder erlebst du Momente, das tut weh. Vielleicht hast du seelischen Schmerz, den du nicht einfach so durchs Gebet wegbekommst in deinem Leben. Ihr Lieben, da wird es vorbei sein, preis dem Herrn. Da wird es vorbei sein. Und das ist das Wunderbare. Jesus sagt, er wird abwischen alle Tränen. Es wird vorbei sein, das, was gewesen ist. Und das ist das Wunderbare. Das ist wirklich für uns heute eine Hoffnung und eine Perspektive zum Leben. Wir gehen weiter in unserem Skript und das nächste war, was werden wir im Himmel tun? Auch da sind viele verschiedene Ideen, was man da so machen wird, wie ich schon sagte, zum Beispiel, wie man sagt, 24/7 Harfe spielen, ja? Also 24 am Tag, sieben Tage die Woche, ja? Harfe spielen, ja? Das ist nicht wahr. Steht nirgendwo in der Bibel geschrieben. Harfe ist ein schönes Instrument, ja? Das ist wirklich, wenn einer das kann, da höre ich gerne zu. Aber das ist es nicht. Wir werden einige Punkte anschauen, was für uns heute ermutigend sein wird, ihr Lieben, weil das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Kraft. Der Punkt 4, den wir auf unserem Skript haben, ist, wir werden alle Menschen, die Jesus lieb haben, wiedersehen. Amen? Glaubst du das? Freust du dich drauf? Ja? Gibt es ein paar Menschen in deinem Leben, die du gerne wiedersehen würdest? Ja? Amen. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, und wir gehen direkt zu der Bibelstelle. Das ist eine Übersetzung aus der Message, aus dem Englischen heraus, habe ich gefunden. Und die möchte ich gerne heute hier mit so reinnehmen, weil sie so emotional ist, weil die so deutlich ist. Hier heißt es, der Himmel wird sein wie ein großer Festmahl mit der Familie. Das heißt, du wirst in den Himmel ankommen und du wirst erleben, wie vielleicht deine Familienangehörige, vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Geschwister, die heute nicht mehr da sind, du wirst sie da treffen. Alle Menschen, die Jesus lieb haben, das wird wie so ein großes Treffen sein. Und wenn ich das lese, bekomme ich so ein Bild von Weihnachten. Und ich denke mal, jeder von euch hat ein Bild von Weihnachten. Wenn man zu Hause mit den Eltern, vielleicht mit der Familie, alle am großen Tisch zusammensitzt und erlebt diese wunderbare Zeit. Vielleicht bist du schon heute älter und du erinnerst dich, als du klein warst und du warst mit deinem Papa und Mama an einem Tisch zusammen und das war wie ein Festmahl. Man hat gefeiert und sich gefreut. Man hat sich ausgetauscht. Heute ist es vielleicht nicht mehr so. Aber im Himmel wird das so sein. Wir werden sie alle treffen. Alle, die Jesus lieb haben, werden da sein und wir werden ein großes Festmahl haben. Wir werden da zusammen sein. Ich denke mal, vielleicht ist das für den einen oder den anderen noch nicht so das Thema. Du bist noch jung und du denkst, ja, eigentlich sind ja noch alle da, ja. Also mir fehlt ja noch so keiner. Aber mit Jahren wird das immer wichtiger. Immer mehr und mehr fehlen gewisse Menschen dir im Leben, die vorausgegangen sind. Und wir dürfen uns freuen, dass diese 30, 40 Jahre unseres Lebens, wenn sie vorbei sind, werden wir sie alle sehen. Preis dem Herrn, ihr Lieben. Andersrum ist das auch Ermutigung für dich. Wenn deine Familienangehörige Jesus noch nicht kennen, wenn sie noch nicht Gottes Kinder sind, für sie zu beten, für sie einzustehen, nicht Ruhe zu lassen, sondern zu verstehen, wenn einmal hier vorbei wäre, dann sind wir getrennt für Ewigkeit und das ist nicht okay. Deswegen, ihr Lieben, einzusetzen mit diesem Blick in den Himmel, heute zu leben. Das ist das Thema, was wir auch nächsten Sonntag sprechen werden. Leben mit der Perspektive des Himmels. Praktisch, auf dieses Leben bezogen. Aber heute geht's um den Himmel. Als ich damals, das war so meine Zeit, wo ich meine Begegnung mit Jesus hatte und erlebt habe, das habe ich schon mehrmals in der Gemeinde erzählt, aber das ist so ein starker Eindruck, der ist durch mein Leben dabei in mir. Da war ich damals 11 und ich habe in mehrere Nächte hintereinander habe ich einen Traum gesehen von der Wiederkunft Jesu Christi. Ich habe gesehen, wie Jesus hinabkam und im ersten Traum war so, ich war noch nicht dabei. Ich war noch nicht bei der, wo er alle mitgenommen hat. Das war für mich wie so eine Warnung, wie so ein Zeichen, hey, ist in deinem Leben eine Entscheidung gefallen. Und dann später kam der zweite Traum und bei diesem Traum bin ich mit Jesus in den Himmel gegangen. Ja? Das war nur dieser Ausschnitt der Wiederkunft Jesu Christi. Aber ihr Lieben, alleine nur diese Bilder, die habe ich bis heute klar in meinem Kopf. Ich kann bis heute ganz genau erklären, was ich gesehen habe. Das war so stark, weil ich glaube, dass Gott mir einfach ins Herz hineingelegt hat, damit ich dieses Himmelsgefühl in meinem Leben nicht verliere. Damit ich immer daran denke, es wird der Tag kommen. Und ihr Lieben, ich kann mir heute ganz genau vorstellen aus dem Traum, wie Jesus vom Himmel runterkommt, ja? Weil ich das als Bild gesehen habe, ihr Lieben. Und das ist so wunderbar. Wir haben gesprochen, wir werden alle Menschen wiedersehen. Es wird ganz besonders sein. Es sind vielleicht deine Bekannte, Verwandte, Menschen, die dir ganz teuer gewesen sind und die bereits aber gegangen sind. Wird sehr schön sein. Der nächste Punkt, den wir hier draufstehen haben, das ist der, also bei mir steht da 2, aber bei euch ist es der, ich glaube, die 5, der Punkt 5. Wir werden für unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe belohnt. Johannes 12, 26 heißt, und wer mir dient, der wird meinen Vater ehren. Es ist ein Moment, gerettet zu sein, weil Rettung passiert aus Gnade. Das verdienst du dir nicht mit deinen eigenen Werken. Aber sobald du gerettet bist, beginnt ein Leben der Investition in die Bank, die himmlische Bank. Wenn du getrieben aus Liebe Gottes, aus dem Verlangen, Gott zu dienen, Menschen gedient hast, möchte Gott dich belohnen in Ewigkeit. Und wie ich schon sagte, nächsten Sonntag werden wir stärker darauf eingehen. Aber die Bibel sagt, wenn du selbst ein Glas Wasser einem kleinen Kind reichst, in Jesu Namen, empfängst du einen Lohn. Das möchte ich auch heute für alle, die vielleicht müde geworden sind im Dienen, müde geworden sind auf den Weg. Gott sieht dich. Gott sieht, was du tust. Er sieht deine Mühe und deinen Einsatz. In Hebräer 10, 35 heißt, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er möchte uns ermutigen und er sagt, du gehst durch Herausforderungen durch und du stehst vor der Entscheidung, soll ich noch auf Gott vertrauen oder nicht? Mir geht's ganz schwer, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann entscheidest du und sagst, nein, ich bleibe treu meinem Herrn. Ich werde den nächsten Schritt machen. Ich werde wieder aufstehen. Ich werde wieder neu auf Gott vertrauen. Und er sagt dir, dein Vertrauen auf Gott hat Belohnung. Ihr Lieben, der himmlische Vater, er hat versprochen, dich zu belohnen, wenn du ihm treu bist. Wenn du ihm vertraust, in deinen schwierigen Zeiten, in deinen Momenten. Wir lesen in Kolosser 3, 24, da heißt es, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Und hier redet er über das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Ein Erbe wartet auf dich. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Ihr Lieben, wenn du ein Familienmitglied Gottes bist, dann gibt es auch ein Erbe. Wenn du Familienmitglied Gottes bist und du dienst in dem Herrn, dann glaubst du, es gibt eine Belohnung. Es geht weiter. Und wir haben einige Bibelstellen, die wir nächsten Sonntag uns anschauen werden, über Thema Belohnung und wie es wichtig ist, treu diesen Weg zu gehen. Wir kommen zu dem dritten Punkt, das ist der 6. Punkt auf unseren Zetteln, glaube ich, ja. Das ist, wir bekommen eine Aufgabe, die uns Freude bereitet. Oder bei euch auf den Zetteln würde eher passen, wir werden eine Aufgabe bekommen, die uns Freude bereitet. Auch hier ist vielleicht ein Gedanke, man denkt im Himmel, was sollen wir die ganze Ewigkeit tun? Ja? Weil manche Menschen, ungläubige Menschen sagen, soll ich nichts tun? Ganze Ewigkeit, gar nichts mehr tun? Das irgendwie hört sich langweilig an. Stimmt nicht. Das Wort Gottes sagt uns in Matthäus 25, 21, da spricht Jesus aus einem Gleichnis heraus und sagt, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Gott hat dir heute Einfluss und Verantwortung gegeben, in verschiedenen Bereichen. Du darfst treu sein in dem, was du hast. Manchmal sprechen wir darüber, ich kann nichts Großes machen. Ich habe nichts Großes zu geben. Und auf der anderen Seite geben wir gar nichts. Und auf der anderen Seite tun wir gar nichts für die Gemeinde des Herrn, für sein Leib. Aber Gott sagt, ich habe dir etwas gegeben, wo du treu sein kannst. Bleibe da drin. Und das ist so wichtig. Diese zwei Frauen, die sich entschlossen haben, gemeinsam einen Check auszuschreiben und haben mehrere Millionen draufgeschrieben, haben dann in den Spendebox geworfen und der Pastor hat irgendwann auf den Tisch bekommen, hey, da ist jemand, der möchte uns 2 Millionen spenden. Ich dachte, wow, das hört sich doch gut an. Aber er kannte die Frauen und dachte sich, ja, woher haben sie so viel Geld? Dann ist er hin und sagt, Schwestern, ihr habt da 2 Millionen, die ihr spenden wollt. Wo kommt das her? Und sagen, Bruder, weißt du was? Wir sind beide uns einig und wir beten jetzt für diese 2 Millionen. Und sobald wir diese 2 Millionen haben, werden wir sie 100% spenden. Und sagt, liebe Schwestern, spende aus dem, was du hast und nicht aus dem, was du nicht hast. Und Gott sagt, bleib treu in dem, was ich dir gegeben habe. Ist das wenig? Bleib da drin treu. Ich erwarte nicht von dir das, was du nicht machen kannst, nicht geben kannst. Aber das, was du hast, bleibt treu. Ihr Lieben, unser Leben, wie wir schon gehört haben, ist zeitlich abgemessen hier auf der Erde und dann beginnt die Ewigkeit. Und oft ist es so, wir denken, dass die Ewigkeit beginnt vielleicht in 70 Jahren für mich. Oder die Ewigkeit beginnt für mich mit 90 oder mit 100. Ich möchte eine Geschichte uns erzählen. Ich habe die aus der Sendung Mensch Gott und die hat mich sehr stark beeindruckt über einen Mann, der heißt Michael Appel. Eine ganz einfache Familie, wie du die hast, wie wir sie haben. Die haben 3 erwachsene Söhne inzwischen. Und der Michael ist mit seiner Frau zu zweit in den Urlaub gefahren und haben eine schöne Zeit gehabt. Und eines Tages kehren sie zurück ins Hotel und da bittet jemand sie um Rückruf und er merkt, ach, das ist mein Schwager. Er ruft seinen Schwager zurück. Und am Telefon hört er, du Michael, dein Sohn Janosch ist tot. Der ist schockiert und sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Fragt nochmal nach. Nee, dein Sohn ist jetzt tot. Und sagt, ich habe 3-mal gefragt und dann haben wir verstanden, dass es wahr ist. Das hat uns beide, ihn und seine Frau, wie ein Blitz getroffen. Janosch war damals 19 Jahre alt, ein gesunder Kerl, der gerade in der Ausbildung stand für einen Elektriker. Und bei den Arbeiten, die er gemacht hat, hat auf einmal Schmerzen in der Brust bekommen und ist plötzlich an Herzversagen verstorben. Später stellten sie fest, er hat irgendwie eine Herzmuskel ist gerissen bei ihm. Und er war plötzlich weg aus dem Leben. Der Michael sagt, dass für ihn ist ein Leben angefangen wie im schwarzen Loch. Sind beide mit der Frau in so eine Zeit hineingekommen, wo sie nichts mehr verstanden. Er sagt, ja, wir waren religiös aufgewachsen, wir sind jeden Sonntag in eine katholische Kirche gegangen und so weiter und so fort, aber unser Leben hat auf einmal keinen Sinn, keine Bedeutung mehr und wir wussten gar nicht mehr weiter. Wir waren beide höchsten Depression verfallen, wir kamen nicht mehr raus aus so einem Zustand. Aber Gott hatte mit ihnen etwas vor. Es entstand ein Kontakt zu einer lebendigen Gemeinde, wo sie anfingen hinzugehen und es kam so eine Zeit, wo sie beide bewusst nochmal Jesus eingeladen haben in ihr Leben. Er sagt, es ist leichter geworden, aber es ist nicht weggegangen, dieser Schmerz. Er meint, der Schmerz kommt auch jetzt immer wieder hoch, es ist nicht weg aus unserem Leben. Aber die haben was erlebt. Die haben erlebt, dass sie beide im Gottesdienst waren. Er sagt, das war ein schöner Lobpreis. Und während dieses Lobpreises öffnet sich ein Bild vor mir und ich sehe unseren Sohn Janosch mit Jesus. Und ich sehe, wie er sich unterhält und dann wendet er sich zu mir und sagt, Papa, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut, ich bin bei Jesus. Er sagt, das war so stark, das war so heftig und als wir dann Lobpreis zu Ende war, Gottesdienst, ich habe mit meiner Frau gesprochen, aber er sagt, das war noch nicht alles. Weil ich habe mir sofort gedacht, ich bin eher so ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Ich habe gesagt, hey, das habe ich mir vielleicht eingebildet, diese Trauer und diese schwierigen Zeiten, die ich durchmache. Das wird das eher gewesen sein. Aber er sagt, das Wunderbare war, als der Gottesdienst zu Ende war, kam zu mir ein Mann und sagte, du, während des Lobpreises habe ich ein Bild gesehen für dich. Ich habe deinen Sohn gesehen, der hatte ganz rote Wangen gehabt. Er hat sich mit Jesus unterhalten. Und dann hat er etwas zu dir gesagt und er erklärte ihm ganz genau die gleiche Vision, die er gesehen hat. Und dann sagt er, dann habe ich verstanden, das wird nicht ich gewesen sein. Das ist nicht meine Einbildung, sondern Gott hat mir das bestätigt. Und das hat Gott uns mehrmals, meint er, gemacht. Wir waren später in einer fremden Gemeinde und auf einmal kamen Menschen auf uns zu und haben uns Zuspruch gegeben und haben uns Ermutigung und Trost gegeben, obwohl sie uns nicht kannten. Der Heilige Geist offenbarte ihnen unser Zustand und sie haben uns Dinge gesagt in unser Leben, was Gott durch ihn gesprochen hat, damit wir Trost bekommen. Er sagt, unser Leben hat sich komplett verändert, weil wir wissen, dass es erst nur noch um die Zeit handelt, bis wir unseren Sohn wiedersehen werden. Vielleicht sind es 30, vielleicht sind es 40 Jahre. Aber dann werden wir ihm begegnen. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, Gott ist gut. Ich möchte heute auch dir die Frage stellen, hast du die Sache mit dem Himmel schon geklärt? Ist das für dich heute etwas ganz Klares und Selbstverständliches? Ist das heute für dich etwas Erschreckendes, weil du denkst, irgendwie bin ich noch nicht bereit, ich habe noch keine Entscheidung getroffen? Heute ist die Gelegenheit da. Heute ist die Zeit da. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir werden ins Gebet kommen. Ich möchte dich einladen, falls du heute da bist und du sagst, steht bei mir gar nicht so klar. Und ich möchte das verändern. Du darfst gerne nach vorne kommen. Wir wollen für dich beten. Vielleicht hast du noch nie die Entscheidung getroffen in deinem Leben für Jesus. Oder deine vermeintliche Entscheidung ist gar keine Entscheidung. Und du merkst, ich muss es richtig machen. Auch dich lade ich ein. Wir wollen zusammen beten.